willkommen zum Metazeit-Podcast. Mein Name ist Tina Schütze-Fulten. Ich bin die Gründerin der Metazeit. Gemeinsam mit meinem Team engagieren wir uns für Gesundheitskompetenzen und Inner Development in Schulen, aber auch in Institutionen, die sich ebenfalls dafür einsetzen. Hier im Podcast spreche ich mit ganz verschiedenen Expertinnen und heute mit Dr. Arndt Pechstein zum Thema Future Skills. Ich bin sehr gespannt, was wir da herausfinden und von dir lernen können. Herzlich willkommen, Arndt.
Hallo, ich freue mich, hier dabei zu sein. Hallo, Tina.
Was sind denn Future Skills? Lass uns doch erstmal ganz bei der Basis anfangen und dann in die Komplexität einsteigen.
Future Skills, die Zukunftskompetenzen, sind im Prinzip, so wie wir das definieren, die Kompetenzen, die wir brauchen, um zukunftsfähig zu sein, zum einen, und es sind die genuin menschlichen Kompetenzen. Also wir reden hier nicht in erster Linie von Technologiekompetenzen, Digitalkompetenzen, sondern es geht darum, was macht uns zu Menschen und was sind die Kompetenzen, die uns auch von Algorithmen, von Maschinen, von KI unterscheiden. Das vielleicht erstmal prinzipiell als Abgrenzung zu anderen Kompetenzen.
Menschliche Kompetenzen. Ich denke jetzt mal, also wenn ich mich an den Inner Developments orientiere, es geht wahrscheinlich auch um Kommunikationsfähigkeit, es geht um Kreativität, Perspektivfähigkeit, geht es auch um sowas wie Mut und Ausdauer?
Ganz genau. Also Haltung, was du gerade ansprichst, so Haltung, Mut, Zuversicht, das sind natürlich ganz, ganz wichtige Teile davon und die liegen quer. Aber es geht insbesondere natürlich dann darum, wie begegnen wir uns selbst, welche Beziehung bauen wir zu uns selbst, zu anderen und zur Welt. Da kommen wir dann später sicher auch nochmal drauf, diese verschiedenen Ebenen. Aber wie kann ich eben kreativ sein? Wie kann ich kollaborieren? Wie begegne ich anderen in Bezug auf Empathie und Mitgefühl, Beziehungsintelligenz? Aber wie inspiriere ich auch andere? Wie befähige ich andere? Wie gestalte ich Zukunft? Wie denke ich über die Zukunft? All diese Sachen, die mit mir, mit meinen Mitmenschen und mit meiner Mitwelt, mit der Welt zu tun haben.
Wie kam es, dass das dein Thema geworden ist? Du hast ja auch Bücher dazu geschrieben, du hast dich mit vielen anderen Dingen ja auch schon beschäftigt. Warum hat es dich da jetzt in diese Richtung so sehr gezogen? Wo war der Need oder das müssen wir uns anschauen?
Dazu muss ich vielleicht ein bisschen weiter ausholen. Ich habe ja ursprünglich einen Hintergrund in Biochemie, Biotechnologie, habe das studiert, habe dann an mein Studium eine Doktorarbeit angeschlossen zum Thema Lernen und Gedächtnis in den Neurowissenschaften. Das hat mich auch immer fasziniert. Also Naturwissenschaft, Biologie, das war seit jeher, seit Kindzeit eigentlich, immer was, was mich begeistert hat. Und gleichzeitig habe ich dann zunehmend in der Forschung, in der Akademie festgestellt, ich will gar nicht mehr Wissen anreichern, sondern ich möchte eigentlich Wissen anwenden. Und mich hat immer diese Schnittstelle zur Gesellschaft, diese Wissenschaftskommunikation begeistert. Wie schaffen wir es, komplexe Zusammenhänge, Abstraktes und auch Neues in die Welt zu tragen? Und da sind wir schon beim Menschen. Also da geht es um Geschichten erzählen, da geht es um Emotionalität, um Storytelling, um Menschen begegnen und Menschen begeistern für Dinge. Das war das Erste. Und gleichzeitig hatte ich immer diesen Wunsch verspürt, ich möchte eben nicht nur irgendwie tolle wissenschaftliche Publikationen machen, sondern ich möchte irgendwie noch mehr als mein Erbe hinterlassen. Und gerade in Zeiten, wo viel im Wandel ist und viel Wandel notwendig ist, diese Verantwortung auch annehmen und überlegen, wie kann ich da Zukunft gestalten und das verbinden mit dem, was mich begeistert, nämlich lebende Systeme, Nachhaltigkeit, systemische Zusammenhänge, aber eben auch der Wunsch, mit Menschen zusammenzuarbeiten und mit Menschen gemeinsam zu gestalten. Und aus dem Wunsch haben sich dann verschiedene Lebenszweige dann ergeben, also dieses Lernen von der Natur, dieses Biomimicry, was ich mitgebracht habe, aus den USA gelernt habe und dann hier auch als NGO gestartet habe, wie können wir von lebenden, komplex adaptiven Systemen, die Milliarden Jahre alt sind, lernen und das auf menschliches Problemlösen übertragen. Und dann habe ich auch in meiner Zusammenarbeit mit dem Hasso-Plattner-Institut, der School of Design Thinking, wo es um Nutzer-NutzerInnen-Zentrierung geht, wie können wir praktisch ja, auf Bedürfnisse schauen und dann relevante Veränderungen anstoßen durch Teilhabe, durch Co-Kreation. Und dann haben wir wieder festgestellt, dass es gar nicht so die Ideen sind, sondern die Umsetzung häufig da holpert, weil Prozesse, Strukturen, Verhaltensweisen, mentale Modelle im Weg stehen. Und da habe ich gemerkt, es braucht noch eine Ebene tiefer. Wie kommen wir an das Verhalten ran? Wie begeistern wir Menschen für Veränderungen in Zeiten, wo Veränderung unausweichlich ist und ja eigentlich auch was Schönes sein kann, die uns aber großteilig natürlich auch jetzt heutzutage überfordert. Und da habe ich gemerkt, es braucht noch eine andere Ebene. Wir brauchen wieder mehr Begegnungen, wir brauchen Perspektiven, wir brauchen ein Miteinander, Co-Kreation, wir brauchen eben diese Sinnperspektiven, um überhaupt zu wissen, wo soll es hingehen. Und das ist das, was mich dann zum Thema Future Skills gebracht hat. der Frage, was sind denn jetzt genau diese Kompetenzen, die wir irgendwie bis heute ja auch nicht flächendeckend lernen, weder in der Schule noch ja, dann im Alltag, sondern auf einer ganz anderen Ebene, sehr rational getriebenen Ebene, auf einer Bewertungsebene unterwegs sind. Und witzigerweise, und das habe ich dann auch durch meine Kinder lernen dürfen, weil man hat man ja auch mal eine andere emotionale Beziehung, ist das ja eigentlich in uns alles angelegt. Also Kinder sind neugierig, Kinder sind kreativ, Kinder sind mutig und probieren aus und stehen wieder auf, wenn sie laufen, tausendmal, bis sie es halt können, und brauchen keine Bewertung und keine Noten von außen, sondern die machen das einfach. Und irgendwie wird das ganz schnell abtrainiert, spätestens dann in der Schule in der Regel. Und das fand ich so schade und das hemmt uns eben, um in die Gestaltung zu kommen, um Zukunft zu gestalten, um Zuversicht zu haben. Und das ist so der Antrieb, den ich habe. Wie schaffen wir es, und das sehe ich so aus meiner Mission, wie schaffen wir es, Menschen aus diesem Gefühl der Hilflosigkeit, aus dieser, das geht in alle Richtungen, von Zynismus über der Wunsch nach Einfachheit, Resignation, Widerstand, Angst, all die Sachen, wie holen wir die da raus und kriegen die wieder inspiriert und in so eine Zuversicht, dass sie an sich glauben, dass sie an ihre Mitmenschen glauben und wir gemeinsam die Verantwortung auch wahrnehmen, Zukunft zu gestalten. Und dafür braucht es eben diese Zukunftskompetenzen, weil also Zukunft lässt sich nicht mehr so gestalten, indem wir eben diese alten Methoden anwenden und einfach nur Sachen also messen und bewerten und abfragen und Wissen abfragen und vermitteln, sondern es braucht eben Beziehungen, wie gesagt, auf verschiedenen Ebenen.
Und wahrscheinlich auch eine neue Haltung in Schule, ne? Also wir Erwachsenen dürfen Dinge vielleicht uns wieder neu aneignen oder das eine oder andere wieder verlernen, was wir uns angewöhnt haben. Und den Kindern dieses Aufblühen, dieses Potenzial entwickeln zu ermöglichen. Eine Freundin von mir, die meinte mal, ich möchte, dass in Schule meinem Kind wenigstens nichts weggenommen wird. Und da hat sie jetzt nicht den Schulranzen und den Turnbeutel gemeint, sondern wirklich die Kompetenzen, die in diesem Kind schon veranlagt sind, sollen sich bitte entfalten dürfen und ihnen nicht weggenommen werden dürfen. Die Konsequenz ist jetzt tatsächlich bei gerade ihr gewesen, und da kenne ich einige in meinem Bekanntenkreis, die haben Deutschland verlassen. Und die hat gesagt, mein Kind, ich sehe ihm zu, wie es ihm schlechter und schlechter geht in Schule, und habe da gerade keine andere Wahl mit der Schulpflicht, als das System zu verlassen. Das können wir jetzt nicht alle. Wie können wir es üben? Was können wir denn machen?
Also zwei Ebenen, zwei Antworten dazu. Das eine ist, und das können wir alle tun, auf der persönlichen oder individuellen Ebene in unserem Familiensystem. Wir können natürlich das versuchen auszugleichen, was eben in der Schule noch nicht stattfindet. Das ist das eine. Also wir können, wir hatten vorhin, also bevor wir jetzt gestartet haben, gerade zum Beispiel über Schulnoten gesprochen, mit Bewertung von außen. Jetzt kann ich, und manchmal haben wir eben nicht die Wahl. Also ich war gerade gestern beim Elternabend und da wurde halt leider mit einer kleinen Mehrheit der Elternschaft entschieden, dass wir ab der 3. Klasse nun doch Schulnoten vergeben. Obwohl ich ein wissenschaftlich fundiertes und empirisch solides Plädoyer gegeben habe, warum das nicht sinnvoll ist, es hat nicht ausgereicht. Und jetzt ist das halt so. Das lässt sich halt jetzt auch erstmal nicht ändern. Das ist jetzt für die 3. Klasse nun eben erstmal so. Aber jetzt ist es eben so, wie gehen wir damit um? Geben wir jetzt jedes Mal, wenn die Kinder mit einem Zeugnis nach Hause kommen, für jede 1 5 € und diskutieren, warum es, wenn es bei einer 4 nach Hause kommt, warum das nicht gut ist? Oder signalisieren wir eher, die Noten sind halt jetzt einfach mal da, das sind möglicherweise irgendwelche Indikatoren, aber eigentlich sind die gar nicht so wichtig. Viel wichtiger ist mir doch, dass du Freude beim Lernen hast, dass du Interesse hast, einfach Dinge zu erkunden und auch lernst mit Dingen, die du vielleicht noch nicht kannst, anders umzugehen und überlegst, wie kann ich es denn anders probieren. Und das ist so viel wichtiger, also Lernfreude zu bewahren, inneren Antrieb und intrinsische Motivation zu stimulieren. Und da können wir ganz viel als Eltern, als ja, BefähigerInnen sozusagen machen, indem wir auf diese Ebene kommen. Und das beginnt im ganz Kleinen. Also ich versuche das, meine Kinder sind 6 und 8. Und wenn die mit einem Bild kommen, das ist ja auch so in uns drin. Wir sind ja so stark auch selber konditioniert. Und das bedeutet natürlich auch als Eltern, ich sehe das als eine Riesenchance, haben wir auch die Gelegenheit, uns selber nochmal mit uns auseinanderzusetzen und ganz viel innere Arbeit zu machen. Und da jetzt nicht, der erste Impuls ist ja, man ist ja auch da so verliebt in sein Kind und das alles, was es tut und sagt, oh, das ist aber ein schönes Bild und geht sofort in die Bewertungsebene. Und immer wenn wir in die Bewertung gehen, verlassen wir ja die Augenhöhe und gehen in eine vertikale Beziehung. Und was passiert, und das ist ja auch wissenschaftlich validiert, wenn wir Menschen für das Ergebnis loben, tendieren sie dazu, sich leichtere und leichtere Aufgaben zu wählen. Während wenn wir sie für den Prozess loben oder motivieren, dann tendieren sie dazu, größere Herausforderungen zu wählen, weil es gar nicht so wichtig ist, was rauskommt, sondern sich damit befassen. Und das ist ja eigentlich das, was wir anregen wollen, dass sie Herausforderungen annehmen und daran lernen und auch mit Rückschlägen lernen umzugehen. Und deswegen ist es viel schöner, wenn mein Kind mit einem Bild kommt, zu sagen, was es mit mir macht, also auf der emotionalen Ebene zu bleiben und dann in Dialog zu kommen, zu fragen, was denn da drauf ist und was es dabei gedacht hat. Und dann komme ich in ein Gespräch und dann bin ich wieder auf Augenhöhe. Und wenn wir das schaffen, in Gespräche, im Dialog zu bleiben, über Dinge, die schwierig sind, über Dinge, die leicht sind, über Dinge, die Spaß machen, dann schaffen wir es auch, diese Lernfreude zu bewahren. Und das ist was, was wir alle tun können. Und genau, in meiner Profession und mit dem, was ich mache, mache ich das nochmal auf einer anderen Ebene, dass ich das auch versuche, in Schulen zu tragen und an Schulentwicklungsprojekten oder auch landespädagogischen Landesämtern und so zusammenzuarbeiten, um diesen Gedanken auch da reinzutragen, dass das möglichst flächendeckend passiert und dass wir eben diese neuen Herangehensweisen, wie wir begleiten und nicht unterrichten, wie wir das zum einen ins Bewusstsein kriegen, Akzeptanz dafür entwickeln und dann aber auch in die Praxis überführen.
Lass uns doch gern nochmal auf der Ebene der Eltern bleiben und noch ein bisschen praktischer werden. Also wenn ich jetzt gerade so gecatcht bin von diesem Gefühl und denke, ja, stimmt, passiert mir auch immer, dass ich sage, hast du toll gemacht oder hast du, könntest du besser machen. Also, ne, dieses Bewerten, das kennen wir. Was fallen dir noch für Beispiele ein? Was könnte ich noch sagen oder für was für eine neue Art der Kommunikation und Haltung könnte ich mich denn noch öffnen? Denn die Situation bleibt ja, dass Kinder nach Hause kommen und gute Noten mitbringen und sich freuen wie verrückt. Ja, wie gehe ich damit um? Schlechte Noten mitbringen und wir natürlich wissen, je nach Schulform auch und Klassenstufe, dass das auch eine gewisse Relevanz auf einmal hat, wo man vielleicht in der zweiten Klasse sagt, 4 in Mathe, ja, so what? Aber eine 4 in der 10. Klasse, wo es auf die MSA-Prüfungen geht, ist es nicht mehr so lässig. Was hast du noch so für Tipps jetzt gerade auch für Eltern, die jetzt sagen, okay, an Schule kann ich jetzt nur begrenzt was ändern, aber zu Hause, ich fühle das, das habe ich in der Hand. Was kann ich noch machen?
Also wirklich kleine Dinge. Das eine vielleicht auch nochmal in Richtung Noten. Das ist mir auch ein wichtiger Punkt. Die Art und Weise, wie ich selbst mit meinem Kind umgehe und wie ich darüber reflektiere, hat natürlich auch einen Effekt, wie das Kind mit Noten umgeht und mit anderen MitschülerInnen dann. Also auch da, wenn das Kind zum Beispiel mit einer guten Note kommt, zu überlegen, ohne die Freude zu nehmen, die es natürlich auch hat und stolz auf die Leistung und auch da wieder zu sagen, totaler Stolz als Papa und auch das Kind kann stolz sein auf das, was es erreicht hat, aber es ist gar nicht so wichtig, wie das dann bewertet ist, sondern einfach, wie hat sich das angefühlt und was hat es gemacht und habe ich vielleicht, auch die Frage ist ja immer, habe ich das Beste gegeben? Und dann ist ja die Note und eigentlich an sich erstmal unerheblich, sondern habe ich wirklich das Beste gegeben? Und wenn ich mit einer 3 das Beste gegeben habe und vielleicht aber einen anderen Ansatz brauche, ist das ja auch erstmal okay. Und dann ist die Frage, was könnte es denn noch brauchen, um dann vielleicht besser zu werden? Und das Zweite ist aber, dass man weder in die eigene noch in die Abwertung anderer geht, egal welche Note man hat. Also, dass man, wenn man selber eine schlechtere Note als erwartet hat, dass das Kind lernt, sich nicht selbst abzuwerten und daran den Selbstwert festzumachen, also auch da in den Dialog zu kommen und umgekehrt auch zu sagen, wenn ich jetzt eine 1 habe, dass ich dann nicht rumgehe in der Klasse und sage, guck mal, ich habe eine 1, du hast nur eine 3 und andere abwerte. Also auch da eine Sensibilität, eine Empathie zu entwickeln, was macht das denn? Was macht das mit mir? Vielleicht fällt es mir leicht, aber anderen fällt es vielleicht nicht leicht. Und dass man da auch im Miteinander eine Sensibilität dafür entwickelt, was bedeutet das nicht nur für mich, sondern auch für andere. Das wäre das eine. Das Zweite, um deine Frage zu beantworten, was jetzt komplett losgelöst von schulischem Kontext oder Bewertung ist, ist, was ich gerne mache, ist zum Beispiel, also das Thema, wie traue ich mir oder mute ich mir mehr zu im Sinne von Mut. Also ja, einfach mal ausprobieren und in so eine, ja, in eine Muthaltung zu gehen. Und ich habe das früh begonnen mit den Kindern. Und habe immer, wenn sie Sachen, ich erinnere mich noch mit meiner Großen, es ging darum, sie fanden Riesenrad spannend auf so einem Jahrmarkt und hat gleichzeitig Angst gehabt, dass so hoch und die Gondel, wenn die wackelt im Wind, dass sie nicht rausfällt. Und natürlich kann ja nichts passieren. Das ist ja auch unsere Rolle als Eltern einschätzen zu können, ist es gefährlich oder nicht und wie kann ich mit dieser Angstsituation dann umgehen. Und dann habe ich ihr gesagt, komm, was wir jetzt machen, wir üben jetzt mal Mut. Und wir machen das, ich nehme dich an der Hand und wenn du Angst hast, nehme ich auf den Schoß, da oben kann nichts passieren und vertrau mir. Und dann hat sie sich darauf eingelassen. Und es war natürlich ein gigantisches Erlebnis. Sie wollte danach direkt nochmal fahren. Und das ist jetzt ihre Mutreferenz, also ein Mutanker. Und jedes Mal, wenn es jetzt irgendwas gibt, wo sie irgendwie zögerlich ist und ich denke, da könnte sie über sich hinauswachsen, sage ich, komm, wir üben wieder Mut, erinnerst du dich noch? Und wie können wir solche Anker für Positiverlebnisse, in dem Fall Mut, das kann aber auch Erfolg, das kann Umgang mit Misserfolg sein, was auch immer das ist, wie können wir solche Anker setzen, dass das Kind lernt, sich in Zeiten, wo es schwieriger ist, in Krisenzeiten, bei Rückschlägen, zu erinnern, dass es eben die eigene Selbstwirksamkeit stärkt. Und diese Mastery Experience, auch das ist wissenschaftlich validiert, das ist ein sehr solider Anker für so eine Haltung des Growth Mindset, des Glaubens an sich selbst und des Selbstwert- und Selbstwirksamkeitsempfinden. Und da können wir ganz viel machen als Eltern, indem wir es zum einen vorleben und zum zweiten bewusst dann üben tatsächlich. Also das sind alles Dinge, die man üben kann. Und das Dritte in Bezug auf Vorleben ist vielleicht noch, und auch das versuche ich, da bin ich vielleicht auch ein bisschen begnadet, weil ich so eine Persönlichkeit bin, würde ich sagen, aber auch das wäre ja schon fast wieder Fixed Mindset zu sagen, ich bin so und ich habe dieses Privileg, so zu sein. Ich glaube, ich habe mir das auch erarbeitet und das kann man halt auch lernen, dass ich sehr zuversichtlich bin. Und selbst wenn es Situationen gibt, die irgendwie erstmal vielleicht auch von außen betrachtet, wo man sagt, die sind widrig oder das ist herausfordernd, suche ich relativ schnell nach Möglichkeiten, wie ich das umdeuten kann und überlege so auch, ich habe auch viel, seitdem ich 14 bin, beschäftige mich mit fernöstlicher Philosophie und habe ganz viel Kampfkunst und so gemacht. Und dieser Taoismus und dieses Yin-Yang-Prinzip ist für mich sehr präsent und verankert. Und die Überlegung ist ja nie alles schlecht oder alles gut, sondern es ist ja sowohl als auch. Und wir leben ja zunehmend in einer sowohl als auch Welt. Und da mal zu schauen, wie hängt denn das zusammen und was sind denn möglicherweise die Kehrseite der Medaille, die erstmal düster aussieht, wo ist denn da vielleicht was, was ein Potenzial birgt? Und diesen Blick so zu schärfen, dass man nicht so tief in ein Loch fällt, sondern gleich überlegt, okay, was mache ich jetzt daraus? Das stärkt ja auch wieder diese Resilienz von Kindern und den Umgang mit Rückschlägen und Misserfolgen. Und auch das ist eine unglaublich wichtige Fähigkeit. Und die kann man vorleben zum einen. Also wie mache ich das selber? Da sind wir wieder bei der inneren Arbeit. Wie gehe ich selber damit um? Und das kann ich auch üben. Da kann ich auch mit meinem Kind drüber reflektieren. Und immer das Kind sozusagen auffangen, dass es weiß, bei mir darf es alles sagen, bei mir darf es alles sein und darf es alles fühlen. Und gleichzeitig dann aber auch anregen und inspirieren. Guck mal, wie wäre es denn, wenn wir das mal so sehen? Gibt es denn vielleicht einen anderen Aspekt, wie man darauf schauen kann, der wieder Kraft gibt und der nach vorne schauen lässt, wo ich dann wieder ins Gestalten komme? Und das sind so ein paar Dinge, die man machen kann als Eltern, die relativ, also das ist auch Arbeit, weil man auch selber manchmal über den eigenen Schatten springen muss oder weil das auch im Alltag natürlich Zeit braucht und diese mentale Kapazität, sich damit auseinanderzusetzen und einzulassen. Aber das ist so wertvoll. Und macht auch mit einem selbst halt ganz viel, weil es natürlich unglaublich gut tut, sich selbst darauf einzulassen und auch in diese enge und tiefe Beziehung mit dem Kind zu gehen.
Es hört sich auch an, als wäre dafür auch sowas wie Präsenz durchaus relevant, ne? Du sagst, man muss die mentalen Kapazitäten dafür haben. Wir haben alle viel auf dem Zettel stehen und der Tag ist dann auch schnell mal wieder vorbei und dann kommen die Kinder und haben auch noch ihre Themen. Meine Kinder kommen auch gerne morgens, bevor sie zur Schule gehen, mit ihren Themen. Ich denke, jetzt, warum haben wir das nicht gestern Nachmittag, Abend besprochen? Ja, und jetzt soll ich hier schnell zwischen Tür und Angel noch einen Prep-Talk machen, drei Sachen unterschreiben, Frühstück zusammenpacken und so, ne? Wie kann ich denn, oder hast du eine Idee, wie kann ich denn auch sowas wie Präsenz üben und auch lernen selber mal auf so eine Stopptaste zu drücken und schnell mal so die Prioritäten zu checken. Das ist meines Erachtens auch immer so ein ganz wichtiges Thema, ne? Zu sagen, was ist jetzt hier gerade wichtig? Und meine Kinder sind ja wesentlich älter als deine, die sind ja schon 20 und 16. Da kann man nicht mehr viel erziehen. Da kannst du nur hoffen, dass das, was du in diesen jüngeren Jahren ihnen mitgegeben hast, dass das jetzt keimt und Früchte trägt. Also mein erster Tipp wäre natürlich, nutzt die Zeit, die ihr habt und geht dann ins Zutrauen und Vertrauen und lasst sie fliegen, ja, weil die Wurzeln sind stark. Und trotzdem leben wir ja hier in einem Haushalt unter einem Dach, wollen eben diese Sätze nicht sagen, wie so lange deine Füße unter meinem Tisch stehen, machst du das so und so. Wie kann ich auch sowas üben wie Präsenz und eben in dieser Verbindung zu bleiben?
Also das eine ist ja, sich die Zeit dafür nehmen und das ist natürlich in der getriebenen Welt, in der wir leben, zunehmend schwieriger und dennoch so wichtig, dass das uns gelingt. Und auch ich darf da immer wieder mich dran erinnern und es gelingt mir auch nicht immer so hundertprozentig, wie ich das gerne möchte, auch für sich selbst. Also das beginnt ja, wie gesagt, die Beziehung zu anderen hat ja auch ganz viel mit der Beziehung zu sich selbst zu tun. Und wenn es mir nicht gelingt, für mich selbst Freizeiten und Zeitinseln rauszuarbeiten, dann wird es wahrscheinlich für andere noch schwieriger. Und deswegen ist es wichtig, das zunächst auch für sich zu tun und dann eben auch in der Beziehung mit den Kindern in dem Fall. Und da wirklich zu sagen, das sind eben bestimmte Zeitinseln, die ich schaffe, bestimmte Räume, die schütze ich. Also da gibt es verschiedene Mechanismen. Manche, ich mache das nicht, bei mir funktioniert es auch nicht so gut, aber manche tragen sich das wirklich in den Kalender ein und sagen, diese Zeit ist geblockt und da kann kommen, was will. Das ist eine Zeit, die ist mir heilig. Für mich ist es immer das Wochenende. Da gibt es ganz wenige Ausnahmen im Jahr, wo ich mal am Wochenende was mache, das praktisch das Zusammensein mit meinen Kindern in irgendeiner Form kompromittiert. Aber ansonsten ist das eine ganz, ganz wichtige Zeit und da widme ich mich den Kindern und mache auch nichts nebenbei. Und dann signalisiere ich denen auch, dass ich da bin für sie und bin im Dialog, also auch dieser Dialog und zu gucken, wie geht's dir gerade. Und auch das beginnt aber wieder schon so bei ganz kleinen Dingen. Also wenn man die Kinder, wie gesagt, ich bin ja noch im Alter, wo ich sie jetzt aus der Schule abhole, ganz oft erlebe ich das auch bei anderen. Und wie war es in der Schule? Ja, gut. Und
Ja.
dann ist das Gespräch beendet. Und das ist ja Geräuschübertragung, das ist ja kein Gespräch, das ist ja nichts emotional passiert, sondern da muss ich ja ganz anders rangehen und da muss ich eine ganz andere authentische Neugier oder Interesse haben und da, dann auch dem Kind den Raum geben und die Frage vielleicht anders stellen, dass ich daran komme. Und was anderes, das sind so kleine Rituale, die man machen kann. Also wir machen das jetzt schon seit Jahren, dass wir zum Beispiel jeden Abend, wenn wir dann ins Bett gehen und uns hin zusammenkuscheln, dass wir so ein Dankbarkeitsritual haben und überlegen, wofür bin ich dankbar? Und das fordern die auch schon tatsächlich ein. Also ich muss das gerne mal ansprechen. Das beginnt und dann wechseln die sich mal ab, wer zuerst sagt. Und das ist so schön, weil wir dann mit einem Highlight des Tages, mit einer positiven Emotion den Tag beenden. Und das sind so Dinge, die kann man tun. Und da entstehen aber auch Gespräche, dass man nochmal reflektiert. Was ich auch neben dem Bett habe, sind so kleine Gefühlskarten, wo die Kinder auch immer fragen, Papa, können wir das mal wieder machen? Wo wir dann einfach, da lasse ich ein Gefühl ziehen und frage, und dann lasse ich sie fragen, was wollt ihr wissen? Wollt ihr ein Gefühl teilen, was ihr erlebt habt? Wollt ihr wissen, was hinter diesem Gefühl steckt? Dass wir darüber sprechen. Das ist so eine Sache. Dann habe ich an der Tür zum Schlafzimmer habe ich so ganz viele Zettel mit Dingen, die mir, so Prinzipien und Werten, die mir wichtig sind. Und manchmal nehmen wir so einen Zettel und sprechen darüber. Über Thema, also Themen des Seins und Themen des Werdens und Themen ja, also Wirkung und Vision und Grenzen setzen und ganz verschiedene Themen. Und dass man einfach solche Themen sich auch zurechtlegt, überlegt, was ist mir wichtig, was sind Sachen, die ich meinen Kindern gerne vorleben möchte, zum einen oder mitgeben möchte. Und dass man dann in dieser Schnelllebigkeit des Alltags sich eben diesen Raum gibt und nimmt, um sich damit zu beschäftigen. Das sind so ein paar kleine Sachen. Was wir auch noch haben, sind so Büchlein. Ich habe tatsächlich für jedes Kind so ein Dankbarkeitsbüchlein. Da malen sie dann gelegentlich mal Dinge rein. Also es wird auch visualisiert und jetzt, wo sie schreiben können, auch ganz niedlich schreiben sie dann auch Sachen dazu, beschriften das. Ich habe ein anderes Büchlein, das ist so, das nennen wir Fragenbuch. Da stelle ich dann mal Fragen und reflektiere über, also philosophische Inhalte klingt jetzt noch zu hochtrabend, weil das sind Kinder, aber einfach so über Fragen des Lebens und schreibe mir diese Dinge auf. Also es sind so ganz viele kleine Sachen, die man machen kann, die alle in sich nicht viel Zeit kosten oder wie das Dankbarkeitsbüchlein, da muss ich gar nicht dabei sein, sondern sie malen erstmal und dann haben wir ein Gespräch darüber und reflektieren auch wieder, was ist denn das? Und natürlich auch rückschauen, ist das total niedlich, aber auch total wertvoll, weil man dann sieht, ach, spannend, was ist denn dieses Jahr alles passiert, wofür waren wir denn dankbar? Und das ist so eine schöne, emotional aufgeladene Reflexion über Dinge, die einen verbinden und die das Leben ausmachen und die in der Regel ja nichts kosten, sondern die einfach erlebnisbasiert sind. Und damit lernen die Kinder auch wieder, was ist eigentlich wertvoll, worauf kommt es eigentlich an und worüber kommen wir ins Gespräch und was verbindet uns.
Also was ich mitnehme, ist zunächst einmal auch schauen, was ist mir denn wichtig? Was möchte ich denn? Welche Werte möchte ich vermitteln? Womit beschäftige ich mich sowieso sehr gerne? Was möchte ich da von meinen Kindern mitgeben oder was möchte ich ihnen teilen? Wie können wir darüber schöne Erinnerungen schaffen? Also wenn das jetzt jemand ist, der gerne Essen zubereitet, ja, wo kommt das Essen her? Welche Lebensmittel kaufen wir nicht? Es gibt Firmen, die wir nicht kaufen. Meine Kinder wissen das auch, wo ich sage, auch Konsum ist politisch und diesen Firmen werden wir kein Geld geben. Das tut mir leid für euch, aber diese Produkte gibt es bei uns nicht im Haushalt. Und ich kann mir aber auch vorstellen, ne, ob das jetzt die Verbundenheit zur Natur ist, zu bestimmten Kulturen, zu Musik, zu Technik, zu Innovation, zu wie pflegen wir Freundschaften, also das ganze Thema Sozialkompetenzen, Miteinander, ja, wie erreichbar ist man für seine Freunde, was geht man mit denen mit, ne, welche Prioritäten setzen wir? Ich glaube, das ist auf jeden Fall was ich jetzt gerade auch noch mal sehr intensiv mitnehme, zu sagen, okay, wenn ich Kompetenzen habe, welche davon kann und will ich und wie werde ich das mit meinen Kindern auch mal teilen? Und sie entscheiden ja dann selber, wovon bedienen sie sich und wo sagen sie, ja, da hat Mama so ein Ding mit Kochen oder mit Musik hat Mama wieder so, ne? Ja, finde ich total schön. Wir tanzen sehr viel. Bei uns ist Musik ein Riesenthema. Ist es auch ein Future Skill?
Das haben wir tatsächlich nicht. Also Bewegung. Wir haben tatsächlich noch mal auch in dem Future Skills Navigator haben wir noch mal so solche grundlegenden Lebenskompetenzen noch mal. Die haben wir nicht im Detail beschrieben. Haben gesagt, die gibt es natürlich auch noch. So handwerkliches Geschick sind ja auch unglaublich wichtig, Fähigkeiten und Fertigkeiten. Aber die haben wir dann als Lebenskompetenzen nochmal extra klassifiziert und aber gar nicht jetzt geordnet oder systematisiert, sondern gesagt, die gibt es natürlich auch. Auch ein Bewusstsein über Ernährung und sowas ist total wichtig. Aber worauf wir uns fokussiert haben, und vielleicht können wir da gleich nochmal drüber sprechen, wie auch der Ansatz des Navigators ist, dass wir so ein ganzheitliches Menschsein eigentlich dem zugrunde legen. Das basiert nochmal auf einem bisschen, also nicht auf den Fertigkeiten, sondern wirklich auf diesem Kompetenzansatz.
Ja, lass uns das doch gern mal ansprechen. Also ihr habt einen Navigator erstellt, wo ihr diese verschiedenen Kompetenzen aufgefächert habt nach verschiedenen Kategorien. Erzähl das gern mal.
Genau, richtig. Also wir haben zunächst erstmal vier verschiedene Bereiche. Und also ganz stark in dieser westlichen Kultur, in unserer Kultur, in der wir geprägt werden, ist ein sehr starkes rationales Bild. Auch spätestens seit der Aufklärung ist ja sehr stark die Vernunft und das Rationale im Vordergrund. Und natürlich sind wir rationale Wesen, die denken und logisch denken, analysieren und begreifen können. Aber es sind natürlich mehr. Und wir wissen ja schon lange, dass so ein IQ, der irgendwie Logik und analytisches Verständnis abfragt, natürlich überhaupt null umfassend diese Ganzheitlichkeit eines Menschen erfassen kann. Wir sind also zum Zweiten auch emotionale Wesen. Das heißt, wir können spüren und fühlen. Und das ist unglaublich wichtig, weil wir damit in Resonanz treten mit anderen Menschen, mit der Welt. Wir sind als Drittes dann spirituelle Wesen. Und das meine ich jetzt gar nicht religiös, sondern es geht um Verbundenheit, in Verbindung stehen. Und da ist eigentlich dieser eigentliche Resonanzbegriff, den auch Hartmut Rosa meint, steckt da eigentlich drin. Also in Beziehung stehen zu uns selbst zunächst, in Beziehung stehen zu anderen Menschen. Auch wenn wir arbeiten viel mit Organisationen, wenn ich andere Menschen inspirieren und führen möchte, muss ich in Verbindung stehen mit den Menschen. Ich kann gar nicht wirklich inspirierend, authentisch und motivierend führen, wenn ich nicht in Verbindung stehe. Es geht auch um Verbindung stehen mit irgendwas, was mich antreibt, eine Sinnperspektive, einem größeren Ziel, was viel größer ist, als ich bin oder wir sind. Und natürlich dann, und das ist dann nochmal die höchste Ebene, auch die Verbundenheit, nicht nur in einem menschlichen System, sondern auch Mensch-Natur-Beziehung zum Beispiel, also diese planetare Beziehung wieder zu entwickeln, von der wir uns ja sehr, sehr stark entfernt haben mit allen Konsequenzen, die wir jetzt gerade erleben. Und der vierte Bereich, neben rational, emotional, spirituell, ist dann der transformationale Bereich. Und das sind Kompetenzen, wo es darum geht, wie kann ich Wirkung entfalten, wie kann ich etwas verändern, wie kann ich ja, transformieren. Und da hätten wir diese vier Bereiche. Und das jetzt systemisch betrachtet, kann natürlich auf verschiedenen Ebenen stattfinden. Das kann zunächst auf der persönlichen, auf der Ich-Ebene stattfinden, auf der intrapersonalen. Also ich kann mich verändern. Transformational auf der Ich-Ebene wäre Lernen und Persönlichkeitsentwicklung zum Beispiel. Dann haben wir eine Du-Ebene, das ist eine Begegnung eins zu eins mit einem anderen Mitmenschen. Da wären wir auf der emotionalen Ebene, zum Beispiel auf der Beziehungsebene, in der Empathie. Also ich spüre, wie es jemand anders geht. Ich gehe ins Mitgefühl und kann mitfühlen und empathisch wahrnehmen, wie geht es dem anderen Menschen, was die Grundlage für Beziehungsfähigkeit ist. Dann haben wir die Wir-Ebene, das heißt, da geht es um Kollektive, das sind ganz viele Du-Beziehungen. Da geht es dann um Themen, zum Beispiel gemeinsam auf der spirituellen Ebene wäre dann die Wir-Ebene zum Beispiel so eine Vision. Also was treibt uns gemeinsam an? Was verbindet uns? Ich glaube, das ist ein ganz, für mich ist das ein sehr, sehr relevantes Thema gerade, weil wir haben zum Beispiel diese Sinnperspektiven kollektiv verloren. Wir haben gar nicht so dieses große Ziel, was uns verbindet, sondern wir haben ganz viele Sachen, die uns gerade trennen. Und das ist ein Riesenproblem für Demokratie und gemeinsames Empfinden von Wirklichkeit. Und wir sind gar nicht mehr irgendwie so praktisch konsensfähig, weil wir gar nicht in der Lage sind, verschiedene Realitäten irgendwie auszuverhandeln. Und da sind wir wieder in diesem Wir. Und dann gibt es natürlich noch eine Ebene, die über dem Wir steht, weil sonst sind wir sehr anthropozentrisch. Und das war uns ein Anliegen, nicht nur zu sagen, es geht nur um den Menschen, sondern es geht ja auch um Mensch im Geflecht des Lebens und unseres Planeten. Und deswegen haben wir noch eine Weltebene. Wir nennen die im Buch alle alles, weil es eben so abstrakt ist. Da gibt es ja kein Pronomen für, weil Pronomen halt immer auf Menschen bezogen sind. Aber es ist die Weltebene. Und da geht es um systemisches Denken. Da geht es um Mensch-Natur-Beziehungen. Da geht es um das, was Mayer-Göpel auch als Transformabilität bezeichnet. Also weit über Systemgrenzen und Nationalstaatengrenzen und so weiter hinausdenken und einfach das große Ganze im Blick haben und eben dieses Verständnis denken und handeln in Zusammenhängen. Und das macht eben den Menschen aus. Dazu sind wir in der Lage. Das ist aber auch unsere Verantwortung. Und ja, und das ist eben das, was so ein ganzheitliches Bild des Menschen ist. Und in jeder, mit dieser Logik, vier Bereiche, rational, emotional, spirituell, transformational und vier Ebenen, ich, du, wir und Welt, ergeben sich dann 4 mal 4, 16 Kompetenzklassen. Und innerhalb dieser Klassen haben wir dann nochmal vier Kompetenzen definiert. Und das ergibt dann so ein ganzes Spektrum an 64 Kompetenzen, die wir dann auch nochmal strukturiert haben in bestimmte Cluster und so weiter, wie zum Beispiel sowas wie Nebelkompetenz. Das ist dann so ein Aggregat aus verschiedenen Sachen. Da steckt Experimentierfreude und Neugier und Mut mit drin. Und ein Stück weit Führung auch. Also wie navigiere ich auf Sicht, wie gehe ich souverän mit Unsicherheit um? Ambiguitätstoleranz, Komplexitätsverständnis, das steckt damit drin. Also dass man nochmal so Begriffe hat, die das irgendwie auch in Zusammenhang bringen, dass das jetzt nicht akademisch voneinander getrennt alles ist, sondern dass man einfach ein Verständnis hat, das sind Kompetenzen, die sind wichtig und eben ganz bedeutend, das sind in der Regel Kompetenzen, die sind nicht automatisierbar. Die wollen wir auch nicht, dass die automatisiert werden. Wenn wir von Werteorientierung, wenn wir von wirklich inspirierender Führung, wenn wir von Empathie und Beziehung sprechen, wenn wir von systemischem Verständnis, von kritischem Denken sprechen, das machen halt Algorithmen nicht und wir wollen auch nicht, dass das Algorithmen übernehmen. Und das macht uns einerseits wertvoll und relevant und zukunftsfähig und gleichzeitig bringt es uns wieder zurück und auch da wieder mein Potenzialblick bei all dem Wandel, den wir jetzt mit Digitalisierung, KI und Algorithmen sehen. Könnte das tatsächlich was sein, was uns die Augen öffnet und zeigt, wir können und wir sind viel mehr? Und es ist jetzt irgendwie so ein Umbruch in so ein neues Menschsein, wenn wir das zulassen. Also eine Riesenchance. Wer wollen wir sein und was liegt eigentlich alles in uns als Potenzial und wie können wir das an die Oberfläche bringen und tatsächlich so ein Upshift hinkriegen in Gesellschaft und Menschheit?
Absolut, finde ich auch diese Frage, die wir uns stellen dürfen, was verlernen wir gerade und was lernen wir gerade und finden wir das eine gut und das andere gut? Also diesen ganzen Prozess einfach nicht aus der Angst heraus zu betrachten, sondern in einer Präsenz und Wachsamkeit zu
Genau.
betrachten und die Chancen zu sehen und trotzdem immer mit Obacht, Obacht, was verlernen wir hier gerade und sind das nicht doch Kompetenzen? Also ich denke da gerade an sowas wie Kommunikationsfähigkeit und auch Geduld, Dinge, die ich sehe, dass die bei meinen Kindern teilweise auf eine Art und Weise nachlassen und auf eine andere Art und Weise sich aber auch wieder weiterentwickeln. Also wenn ich jetzt gerade an so Apps wie Duolingo denke oder so, wo man doch sehr spielerisch Sprachen lernen kann, oder Übersetzungsprogramme, die es inzwischen gibt, wo die Kids ganz, ganz natürlich miteinander ins Gespräch gehen. Also so ein Habitus wie in Frankreich am Supermarkt stehend, wollte ich wissen, ob es da einen EC-Automaten gibt oder ob man an der Kasse auch wie bei uns Geld abheben kann. Und meine Tochter tippte das dann ganz schnell ein und hielt dann der Dame ihr Telefon hin mit der Übersetzung, während ich noch mit mir beschäftigt war und dachte, wie frage ich sie das jetzt? Hatte sie diesen Automatismus schon ganz klar, so zu wissen, hier endet meine Kompetenz, aber hier habe ich eine digitale Hilfe und diese Hilfe nutze ich. Das finde ich gerade eine ganz spannende Zeit, also dieser Übergang, in dem wir uns befinden, wo wir wirklich wach schauen, wie wollen wir das gerne? Wo spielen wir mit, wo spielen wir nicht mit? Welche Kompetenzen kann uns keiner nehmen und welche Kompetenzen werden wir definitiv weiterentwickeln.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt, auch nochmal diese bewusste Entscheidung, wie nutzen wir Algorithmen und Technologie, um uns zu befähigen oder um uns zu ergänzen, aber wo nutzen wir sie nicht, damit sie uns nicht entmündigt. Und das ist eine ganz wichtige Entscheidung, weil sonst kommt man ganz schnell natürlich in diese Spirale. Es ist vermeintlich erstmal einfacher, aber es nimmt auch ganz viel auf lange Sicht. Und das bewusst zu entscheiden, was wollen wir und was wollen wir aber auch behalten in der menschlichen Domäne. Oder noch sogar weiterentwickeln, weil es jetzt wichtiger denn je wird. Und das ist ein aktives Auseinandersetzen damit. Und auch da wieder ganz natürlich ein kritischer Umgang mit Medien und mit Technologien, insbesondere für Kinder, dass sie das frühzeitig lernen und nicht so einen blinden Glauben an Technologie entwickeln und eine Glorifizierung von allem, was vermeintlich das Leben leichter macht. Wir wissen auch da ganz viele Rebound-Effekte. Was vermeintlich das Leben leichter macht, hat oft mehr Stress gebracht. Also wir haben E-Mails, die führen dazu, dass wir nur noch irgendwelche Notifications haben und busier denn je sind. Also es hat nicht unbedingt zu Erleichterungen geführt. Und dieses Predigen, wenn die Technologie voranschreitet, haben wir alle mehr Freizeit. Das ist ja bisher nicht eingetreten. So.
Null.
Und
Nicht mal mit der
deswegen,
Waschmaschine
ja,
und dem
genau.
Auto.
Und genau, deswegen, also wir sind beschäftigter und getriebener denn je und das manifestiert sich dann natürlich auch in anderen Dingen, also okay, auch parallel mit immer größerer Oberflächlichkeit und Konsumverhalten und damit dann auch größer Unzufriedenheit und auch Vereinsamung und so, also es sind ganz viele Effekte und da einen Gegenpol zu setzen und überlegen, wo setze ich Grenzen, also wir wissen, wir müssen Grenzen setzen gegenüber Mitmenschen, wir müssen genauso Grenzen setzen in Bezug auf Technologie oder Umgang mit Dingen, die im Außen sind. Und das frühzeitig zu lernen, zu vermitteln, aber auch selber zu reflektieren und vorzuleben im besten Fall, ist das, was wir natürlich machen können als Lernbegleitende, als Eltern, als Lehrer, Lehrerinnen und so weiter.
Und gleichzeitig vielleicht auch einfach transparent den Prozess zu begleiten, ne? Und zu sagen, an der Stelle weiß ich das gerade auch nicht. Es ist auch für mich neu. Oder Themen, die ich habe mit Handynutzung mit meinen Kindern, wo ich sage, auch ich finde, es ist Teufelswerk. Ich kann ihm nicht widerstehen. Auch ich kämpfe jeden Tag mit mir, dieses Ding
Und
wegzulegen.
das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du gerade ansprichst, diese Authentizität und
Ja.
diese, die Brené Brown spricht ja von Vulnerability, auch in, als Führungsstärke. Dass man zugibt, dass man etwas nicht kann oder dass man etwas nicht weiß. Oder auch die Tatsache, wie oft habe ich mich auch schon bei meinen Kindern entschuldigt für was, was ich eben dann nicht richtig gemacht habe, weil ich irgendwie in der Situation nicht so reagiert habe, wie ich vielleicht gerne hätte reagieren wollen. Und das macht es halt so authentisch. Und das ist ja auch, wir sind ja alle menschlich. Wir sind ja nicht perfekt und wollen gar nicht perfekt sein. Und das einzugestehen signalisiert ja auch den Kindern, ich muss gar nicht perfekt sein. Und selbst mein Papa, meine Mama macht manchmal einen Fehler und das ist okay oder weiß mal was nicht oder lernt das gerade oder ihr fällt was schwer. Und das zu sehen und zu sehen, okay, ist ja auch okay, das ist ja voll okay und das ändert nichts an der Beziehung, das ändert nichts am Wert des Menschen und auch ich darf das haben, ist ja auch ein ganz wichtiges Signal.
Ich komme nochmal auf den Navigator zurück. Du hattest gesagt, 64 Kompetenzen habt ihr da in verschiedene Kategorien eingeordnet. Das hört sich jetzt erstmal sehr komplex an. Man kann das ja nachlesen in eurem Buch. Das werden wir verlinken. Und wir haben jetzt sehr viel so über die Privatpersonen gesprochen und kaum über die Schule. Gleichzeitig engagierst du dich ja auch, dass die Zukunftskompetenzen auch in Schule viel, viel mehr geübt werden. Vielleicht kannst du darauf noch ganz kurz eingehen. Also welche Rolle spielt hier Schule und ist es denn der richtige Ort, das auch zu üben? Oder ist es eher dieses, geht mal zur Seite, die Kinder machen das schon? Also was wäre da so dein Rat an die Pädagoginnen, die zuhören?
Ja, also ich glaube, es ist ein ganz wichtiger Ort, wo das zunehmend stattfinden sollte, einfach weil es so ein extrem wichtiges Thema ist, was zunehmend an Bedeutung gewinnen wird. Und Schule hat halt so einen großen Einfluss natürlich auf junge Menschen, weil einfach so viel Zeit dort verbracht wird und weil zusätzlich natürlich auch man jetzt nicht davon ausgehen kann, dass in jedem Elternhaus auch diese Reflexion stattfindet, über die wir jetzt gerade sprechen. Und da hat natürlich Schule insbesondere auch nochmal einen großen Einfluss und ein Teil oder ein Teilaspekt, wo es auch ausgleichen oder inspirieren kann oder ein anderes Umfeld schaffen kann und Kinder auch im sozialen Lernen miteinander voneinander lernen können. Also deswegen nur noch ein Plädoyer, dass es stattfinden soll. Wie kann man das jetzt ganz konkret machen? Also was machen wir? Ich bin natürlich viel seltener in einzelnen Schulen, einfach weil das weniger skalierbar ist. Ich kann ja nicht durch alle Schulen Deutschlands ziehen, aber auch das mache ich zum Teil, aber eher was wir machen, ist, dass wir auf so einer Multiplikatorenebene sind. Also wir arbeiten mit pädagogischen Landesinstituten, zum Beispiel in Brandenburg, mit dem Libera, die da sehr aufgeschlossen sind mit so einem Austausch oder auf ministerialer Ebene, dass wir einfach das Thema da platzieren, dass wir auch dort die Menschen, die dort arbeiten, die ja auch einen Einfluss haben darauf, was sind dort die Bildungs-, Fort-, Weiterbildungs- und Ausbildungsangebote, wie können wir das integrieren, auch dort in die Lehrer-Lehrerinnen-Ausbildung. Da ist ja auch noch viel, was nachgeholt werden muss, weil das ist ja nicht ein aktiver Bestandteil. Also wir müssen das auch immer systemisch verstehen. Das ist ja nicht nur, ich mache jetzt meine Übung im Unterricht, das ist ein Baustein, aber das alleine ändert ja noch nicht, weil das hängt natürlich sehr stark auch von dem Erfahrungsbereich, von dem Zutrauen, von der Bereitschaft der einzelnen LehrerInnen natürlich ab. Aber wie können wir das systemisch integrieren? Dann haben wir verschiedene Formate, also auch weil du ansprachst, diese 64 Kompetenzen sind natürlich sehr komplex. Natürlich haben wir auch uns frühzeitig überlegt, wie kann man das runterbrechen. Haben verschiedene Lernformate geschaffen, auch Lernen, sogenannte Lernreisen. Das sind so kleine Arbeitsbüchlein zu einzelnen Themen, also zum Thema Growth Mindset. Wie kann ich an Lernpotenzial und eigene Entwicklung glauben? Oder zum Thema Resilienz und Krisentoleranz? Oder zum Thema Selbstwirksamkeit und Selbstwert? Haben wir so kleine Büchlein, die sind verknüpft mit Videos, wo man selbst und in der Gruppe als Kollegium zum Beispiel lernen kann und dann sowohl das individuelle Lernen hat, als auch das soziale Lernen und das Lernen, also Learning on the Job, was ja nachweislich auch ein sehr effektives Lernen ist, dass ich mich nicht abends hinsetzen muss und pauken muss. Abgesehen davon kann ich so ja die meisten Kompetenzen ähnlich lernen, sondern es passiert ja erlebnisbasiert und im Leben, also Lernen im Leben. Und wir versuchen genau diese Lernansätze, die wir auch natürlich über den Navigator, also letztendlich da verankert haben, auch selbst in der Didaktik zu nutzen. Oder eben über andere Formate. Also ich bin dann viel in solchen Veranstaltungen, wo es darum geht, das zu thematisieren und zu überlegen, was könnte der erste Schritt sein. Oder begleite Schulen oder in solchen Netzwerken, so Schulnetzwerken, wo es um Leitbildentwicklung geht und Organisation. Das andere, natürlich, wir sprachen vorhin auch über Margret Rasfeld, die ja praktisch Initiatorin von Schulenaufbruch und auch diesen Friday ist. Solche Formate, solche Lernformate, praktisch Fächer, Alters und themenübergreifend zu arbeiten, ohne Bewertung, wo Kinder ins selbstgesteuerte, selbstorganisierte Lernen kommen und sich selber Aufgaben, Herausforderungen suchen. Da trainiert man implizit Future Skills, weil dann bin ich, da trainiere ich Neugier, da trainiere ich Mut, Leute anzusprechen, da trainiere ich aber auch analytische Fähigkeiten, da trainiere ich Kollaboration. Da habe ich ganz viele dieser Kompetenzen, Storytelling und so weiter. Das sind ja ganz viele Sachen, die ich damit quasi lerne, also implizit. Und wenn wir es schaffen, solche Formate zu nutzen und das Wichtigste ist, glaube ich, auch nochmal die Haltung. Wie gehe ich ran in der Schule? Und deswegen ist mir da mein Anliegen, auch diese Botschaft zu senden. Traut euch selber Dinge zu, macht Dinge anders als Kollegium, und begegnet den Kindern so, dass sie praktisch, dass das Lernpotenzial gefördert wird. Dann ist das schon mal ein Startpunkt, ohne in erster Linie gleich eine konkrete Übung, sondern erstmal in diese Haltung und Herangehensweise an Veränderungen, an Umgang mit Menschen, aber auch im Kollegium. Also spannenderweise, das spiegelt sich ja alles. Es ist ja nicht nur, wie gehe ich mit den Kindern im Unterricht um, sondern wie gehe ich auch mit meinen Kollegen, Kolleginnen im Kollegium um. Wenn ich da sage, ich mache meins und teile nicht, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass ich eine kollaborative Arbeitsbeziehung zwischen Kindern aufbaue, weil das lebe ich ja nicht vor. Also auch da in die Reflexion zu gehen und daran zu arbeiten, wie arbeiten wir zusammen in unserem Schulverband, wie arbeiten wir zusammen mit Eltern, um zu gestalten und Schulentwicklung zu betreiben. Also es ist ganz, ganz vielschichtig. Und im besten Fall gibt es dann so tolle Projekte, die ich auch teilweise mitbegleiten darf, wo dann eben so größer angelegte Schulversuche, Piloten und Projekte angelegt werden, wo dann wirklich eine Dienstaufsicht, ein Ministerium, eine Elternschaft, ein Kollegium und natürlich dann die Schüler und Schülerinnen gemeinsam in Projekten zusammenarbeiten, überlegen, wie können wir Schulentwicklung aktiv betreiben, weil dann nimmt man alle Beteiligten mit und verhandelt den Prozess. Und es gibt nicht Widerstand, weil sich jemand nicht verstanden und abgeholt fühlt oder gar nicht versteht, warum machen wir das eigentlich? Und in diese Richtung zu denken, das hat halt die größte Wirkung. Und auf dem Weg dahin gibt es aber ganz viele vorgenannte kleinere Sachen, die man machen kann, um an Haltung zu arbeiten, um Gespräche darüber zu führen oder einfach das Thema zu platzieren und dann darüber aktiv auch Gespräche zu führen und zu überlegen, wie kann ich denn auch, wenn ich vielleicht gerade noch nicht die Möglichkeit habe, in meinem Schulverband jetzt mit einem anderen Fach zusammenzuarbeiten, wie kann ich wenigstens in dem Fach dieses Thema mit reinbringen und da vielleicht irgendwie lebensnah und kompetenzbasierter lernen und nicht so das klassische Abfragen nur nutzen.
Aus meiner Erfahrung heraus ist es eigentlich immer sehr, sehr leicht kombinierbar, wenn wir einmal wissen, wovon wir sprechen. Also wenn man einmal sich die Kompetenzen anschaut und eine Haltung dazu entwickelt hat, ein Gefühl dazu entwickelt hat, ein Bewusstsein dafür entwickelt hat, merkt man sehr schnell, wie man alles miteinander integrieren kann. Es ist doch sehr interdisziplinär möglich und es beginnt immer bei uns. Am Ende unseres Podcasts haben wir eigentlich immer eine Praxis. Jetzt war das schon alles sehr praktisch. Hast du ansonsten noch ein Abschlusswort, wo du sagst, wenn es um Zukunftskompetenzen geht, abgesehen davon, dass es sich natürlich lohnt, sich das mal anzuschauen, was ihr da in dem Navigator zusammengestellt habt und bei sich selber zu schauen, was mache ich schon und was könnte ich vielleicht noch machen? Hast du ansonsten noch einen Abschlusstipp?
Also gerne. Und meine Kernbotschaft, mein Kernanliegen ist ja wirklich Zuversicht. Und auch unser neues Buch, was im Sommer nächsten Jahres voraussichtlich rauskommt, ist, das wird trotzdem Zukunft heißen. Und es geht wirklich darum, wie können wir in anspruchsvollen, herausfordernden Zeiten trotzdem zuversichtlich bleiben. Und mit Zuversicht meine ich nicht Hoffnung im Sinne von, ich wünsche mir, dass es besser wird oder so ein blinder Glaube, es wird schon alles gut, also Naivität, sondern Zuversicht ist eher eine Haltung zu sagen, obwohl nicht alles gut ist, bin ich davon überzeugt, es kann besser werden. Und das ist der zweite Teil, ich krempel die Ärmel hoch und überlege, was kann ich denn dazu beitragen, dass es so wird? Weil das hat diese zwei Elemente. Und mein Kernanliegen ist es, zum einen diesen Blick zu verändern, raus aus diesem Gefühl der Ohnmacht, dieser erlernten Hilflosigkeit, in der viele stecken. Das Gefühl ist alles so groß, ich kann eh nichts verändern und es wird eh alles schlimmer. Das ist so ein Strudel, der nach unten zieht, so eine Angstspirale. Und wieder zu erkennen, durch Umdeuten, und das können wir ganz pragmatisch machen, wenn man in einer Situation ist, die irgendwie so ein bisschen Furcht einflößt oder wo man unsicher ist, nicht nur das Negative zu sehen, sondern es gibt immer beide Seiten. Es gibt Dinge, die natürlich angsteinflößend sind und negativ sind, aber es gibt auch da drin Chancen. Und zu gucken, was könnte denn, wenn man diese Medaille mal umdreht, vielleicht das sein, wo ein Potenzial drin steckt? Was kann ich daraus lernen? Wo habe ich vielleicht auch in der Vergangenheit schon mal Ähnliches erlebt? Und was kann ich jetzt aus dieser Erfahrung heraus jetzt auch gestalten? Und da immer raufzuschauen, nicht ist alles ist nur schlecht, sondern was könnte was Positives daran sein oder was könnte ein Potenzial in der Situation liegen, um dann eben mit mehr Zuversicht und mehr Selbstwirksamkeit oder Glaube an das eigene Handeln, ins Handeln zu kommen und nicht in so einer Ohnmacht stecken zu bleiben. Und wie gesagt, ganz konkret hinsetzen, überlegen, was beschäftigt mich gerade, was beängstigt mich gerade, wo erlebe ich gerade so ein Unbehagen und was steckt in dieser Situation auch möglicherweise als Potenzial, als Positives und wie kann ich das nutzen? Also dieses Umdeuten, das ist tatsächlich ein Coping-Mechanismus in der Psychologie, der tatsächlich gut hilft und mir unglaublich gut hilft, um mit Situationen umzugehen. Und das können kleine Dinge im Alltag sein, das kann aber auch eine größere Herausforderung oder sogar eine Krise sein, weil das sind tatsächlich diese Anker, die uns dann helfen, aus diesem Tal rauszukommen und wieder zuversichtlich ins Gestalten zu kommen und das Schicksal ein Stück weit auch selber in die Hand zu nehmen.
Denke ich immer an Beethoven bei Schicksal, der ja auch gesagt hat, ich greife dem Schicksal in den Rachen und hat trotzdem weiter komponiert, obwohl sein Gehirn nachgelassen hat. Ja, lasst uns dem Schicksal in den Rachen greifen und zuversichtlich in eine Zukunft schauen, wo wir noch immer sehr, sehr viele Möglichkeiten haben. Selbst die Klimaforscher sagen, es ist noch immer sehr viel möglich. Die Zahlen sind erschreckend. Aber wir sollten uns davon nicht in eine Angst navigieren lassen, sondern ins Handeln bringen und schauen, was kann jeder Einzelne machen, was können wir als Institutionen machen, als Systeme ändern. Und ich fand zum Beispiel gerade, wenn wir jetzt auf den Klimabericht schauen, dass ja einer der 10 Klimapunkte das Ozonloch ist, was sich wieder geschlossen hat. Wo wir auch Zeiten hatten, wo es ganz dramatisch aussah um das Ozonloch und wir waren in der Lage, kollektiv das zu verändern. Und wenn wir wirklich wollen und wenn jeder dranbleibt in seinen Möglichkeiten, dann können wir auch viele, viele andere Themen, die uns jetzt noch Angst machen, wieder drehen. Glaube ich
Ganz
ganz
genau.
fest dran.
Ja.
Arndt, ich danke dir sehr. Das war so ein interessantes Gespräch. Ich empfehle allen, sich mit dem Navigator auseinanderzusetzen, die Kompetenzen sich anzuschauen und vielleicht gerne auch auf die Schulter zu klopfen und zu schauen, ach, guck mal an, das hab ich schon, da kann ich schon Haken dran machen oder das mache ich sowieso schon und übe das schon, wie toll, was gibt es noch Tolles zu üben? Vielen, vielen Dank und alles
Ich
Gute.
danke dir für das schöne Gespräch. Danke, Tina.